Ich frage dann immer, was bedeutet Resilienz? Und dann, wenn sie gar nicht so genau wissen, dann sage ich, okay, es gibt zwei Optionen. Bedeutet es eher die Fähigkeit durchzuhalten oder ist es eher die Fähigkeit, sich zu erholen? Und bei vielen Leuten taucht halt eher auf die Fähigkeit durchzuhalten, die Fähigkeit dran zu bleiben, Biss und Durchhaltevermögen, was sie eigentlich meinen mit Resilienz. Und Resilienz ist aber, wie schnell und effizient oder effektiv du dich erholst von Setbacks, von Schwierigkeiten.
Herzlich willkommen zur dritten Folge des Road to Calm Podcast. Ich bin euer Host, Sandro Meyer, und heute habe ich Laura Eigenmann zu Gast im Studio. Laura ist Schriftstellerin, Coach und Poetin. Sie leitet regelmäßig Workshops und Retreats zu Themen wie Holistic Fitness, Journaling sowie kreativem Schreiben. Laura ist zudem die Autorin des Buches Some Kind of Miracle, einer Kollektion von Gedichten über ihre persönliche innere Entdeckungsreise. Laura, ich freue mich sehr, dich auf dem Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir steigen gleich ein mit einem Zitat von dir. Zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch. Also ich habe es auf Deutsch übersetzt.
Da bin ich gespannt.
Und genau, du hast irgendwann mal geschrieben, «I don't try to escape the human experience, but try to embrace and work with it.» Und auf Deutsch, meine Übersetzung, Quote, «Ich strebe nicht danach, der menschlichen Erfahrung zu entkommen, sondern sie anzunehmen und mit ihr zu arbeiten.» Jetzt, nachdem ich ein bisschen Recherche über dich gemacht habe online, habe ich gefunden, dass das Zitat ziemlich gut passt, und wollte fragen, ob du genauer erläutern kannst, was du damit meinst.
Ja, sehr gerne. Es entsteht ein bisschen dadurch, dass Leute oft mich fragen, wie machst du das? Du bist so reguliert, du bist so entspannt, du hast sicherlich keine Themen mehr. Und dann sage ich halt jeweils, nobody escapes the human experience. Also es ist eine Illusion zu denken, dass man jemals fertig ist mit dem Prozess irgendwie der Selbstentdeckung und Exploration. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne am Leben, dass man eben nicht fertig wird. Und das Ziel sollte vielleicht viel mehr sein, zu lernen, wie wir mit uns selbst und eben dieser menschlichen Erfahrung im Leben möglichst gut klarkommen, möglichst glücklich werden, möglichst zufrieden und sein können mit all den Ups and Downs as well, oder? Also die schwierigen Zeiten oder die herausfordernden Erlebnisse und Gefühle und so weiter, denen gilt es nicht zu entfliehen, sondern halt damit zu leben.
Und wenn jetzt bei dir solche unangenehmen Gefühle aufkommen, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du die Human Experience dann annimmst? Was heißt das? Machst du die Augen zu und spürst, was da vorgeht? Oder nimmst du Blatt Papier und Stift zur Hand? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Beides.
Beides.
Also ich sage jeweils, ich erinnere mich daran, wie Atmen geht. Und nicht, weil ich irgendwie Breathwork oder so bestimmte Techniken hätte, sondern einfach wirklich das Innehalten irgendwie. Oder also zu merken erstmal, oh wow, da geht gerade was ab in mir. Ich reagiere irgendwie emotional, ich bin nervös, ich, keine Ahnung, verletzt, traurig oder in irgendeiner Art und Weise habe Herzrasen oder nehme überhaupt wahr, was gerade geht. Und in dem Moment nicht zu versuchen, das dann wegzuregulieren oder wegzuatmen, sondern einfach sich zu erinnern, oh ja, genau, I'm alive. Und was ich sicher auch habe, sind halt Instrumente im Umgang mit vielleicht Gefühlen, die sich dann nicht in den nächsten Stunden lösen lassen oder also schwierige Zeiten oder wenn auch etwas passiert, das unvorhergesehen schmerzhaft ist. Dass ich nur durch die Erinnerung an den Moment alleine nicht lösen oder verbessern lässt, dann sind, ja, Schreiben ist ein großer Teil meiner Arbeit mit mir selbst. Ja.
Wir kommen nachher noch auf deine Schreibtechniken. Vielleicht fangen wir kurz bei dir an. Dein akademischer Hintergrund ist irgendwie so in Management und Ökonomie und deine Karriere bei Bombardier im Bereich Human Resources scheinen auf den ersten Blick weiter entfernt von deiner jetzigen Rolle als selbstständiger Coach, Schriftstellerin und Poetin. Was hat dich zu diesem Karrierewechsel inspiriert, wenn ich das so sagen darf?
Ja, also mein Vater ist Paar- und Sexualtherapeut. Hm. Er ist pensioniert, aber er lebt die Psychologie. Mhm. Und als ich irgendwie 19 war und es darum ging, was studiere ich, habe ich gedacht, nicht Psychologie. Und dann habe ich Wirtschaft studiert, weil, mhm. I don't know.
War das ein rebellischer Akt, oder?
Irgendwie, ja. Also ja. Was ja nicht danach klingt, oder? Aber
stimmt.
Es klingt nicht so rebellisch, Wirtschaft zu studieren. Aber irgendwie wollte ich wohl etwas machen, von dem ich das Gefühl hatte, das bringt mir dann was und von dem weiß ich noch nicht so viel. Ja. Und ich habe das Kunstgymnasium gemacht. Also ich hätte eigentlich eine total wilde, alternative Karriere einschlagen können und habe so etwas total Klassisches dann gewählt. Und bin dann über Human Resources und Change Management schlussendlich wieder beim Menschen gelandet. Mhm. Es gibt auch einfach, also für mich gab es war eigentlich völlig klar, es gab nur diesen Weg zurück zum Menschen. Human Resources war mir viel zu sehr Vertreterin der Organisation, und eben nicht Vertreterin der Menschen. Mir wurde immer vorgeworfen, ich sei zu mitarbeiterfreundlich.
Ja.
Und daher habe ich wohl irgendwann so ein bisschen einen Moment gehabt von Surrender, also irgendwie, wo ich mich einfach einlassen oder mir eingestehen musste, hey, die kreative Seite in dir und die Seite mit Tiefgang, die Seite, die sich für die psychologischen Aspekte interessiert und damit aufgewachsen ist, das ist das, was ich gerne mache. Dann, wenn alle die Hände verwerfen und sagen, wow, dein Vater so viele Emotionen. Yes. Ja, er war immer super, also er war überhaupt nicht pushy. Ja. Er war immer so, hey, ja, was auch immer für dich stimmt. Mhm. Also richtig Therapeut.
Ja. Gut, und dann, aber wie hat diese Transformation dann stattgefunden? Also hast du nebenbei, weil vielleicht hören jetzt auch andere zu und die sind irgendwie so, ja, genau, ich habe auch diese andere Seite in mir, diese tiefere Seite, die kreative Seite. Wie hast du diese Transformation vollzogen? War das so 0 auf 1? Bist du einfach, hast du einfach geswitcht oder hast du etwas aufgebaut auf der Seite?
Also ich hatte halt das Glück, dass ich in dieser HR-Tätigkeit war ich teilweise bereits als interner Coach unterwegs. Also habe ich Führungskräfte beraten aus der Personalabteilung raus. HR Business Partner, nennt man das?
Business Partner.
Ja. Sehr professional. Und dort habe ich gemerkt, dass immer dann, wenn es Konflikte gab, so emotionale Themen, dass mich das am meisten interessiert hat und dass ich dort auch einfach am besten, also die Person war, die am besten damit umgehen konnte, während alle anderen echt irgendwie überfordert reagiert haben, war ich so, ich laufe gerade warm, ich habe das Gefühl, das kann ich.
Ja.
Und dann war ich war irgendwie innerlich blockiert zu denken, ich gehe noch mal den klassischen psychologischen Weg und habe dann Weiterbildungen gemacht. Ich habe einen Master of Advanced Studies gemacht in Coaching, Organisationsberatung und Supervision und ein Diplom in psychosozialer Beratung. Nebenbei. Und das hat mir sehr viel gebracht, einerseits um die Fähigkeiten, so diese rohen, noch ungeschliffenen Fähigkeiten zu professionalisieren. Und gleichzeitig ist auch immer klarer geworden, dass ich irgendwie meinen eigenen Weg gehen muss schlussendlich. Ja. Und so in diesem klassischen Managementberatung und Führungskräfteberatung dann auch nicht vollends aufgehoben bin. Und parallel dazu habe ich geschrieben. Ich habe immer schon geschrieben, für mich selbst Gedichte geschrieben oder Texte geschrieben und viel gelesen. Und es war dann in 2019, habe ich mich selbstständig gemacht.
Ja.
Dort habe ich also den Schritt gewagt, irgendwie zu sagen, ich biete das jetzt als psychosoziale Beraterin selbstständig an. Mhm. Viel auch mit Firmen, also viel auch Angebote für Firmen, weil ich halt irgendwie dieses Stammbein im Business weiterhin oder damals hatte und weiterhin habe. Und es war ein längerer Prozess jetzt die letzten, was weiß ich, 4, 5 Jahre, um diesen Fokus auf den Menschen, eben nicht nur im Kontext der Organisation, sondern als Individuum zu stärken. Und irgendwann war das Schreiben etwas, das jemand zu mir gesagt hat, eine Freundin zu mir gesagt hat, willst du das nicht verbinden? Jetzt alles in so dieses Tagebuch am Schreiben, Tagebuch schreiben, Journaling. Du könntest doch diese kreative Schreibarbeit, die du sowieso machst, als Hobby.
Ja.
Oder? Schön, dass du mich Schriftstellerin nennst, das freut mich total. Ich habe noch so meine Einkommensquellen, befinden sich nicht dort, oder?
Ja, noch nicht, ja.
Noch nicht, wer weiß. Ja, und dann habe ich angefangen, das einfach zu vermischen, also einfach auszuprobieren. Und ich habe mich dann vor einem Jahr, vor knapp eineinhalb Jahren, ein Jahr entschieden, jetzt gehe ich in die Vollen und ich gehe aus den Angestelltenverhältnissen und diesen Change Management, diesen managementorientierten Tätigkeiten raus. Es war ein organischer Prozess, es war ein schwieriger Prozess.
Mhm.
Es war überhaupt nicht einfach, weil es gibt so viele Menschen, die einem sagen, ja, du hast jetzt eine Karriere und das ist ein sicherer Hafen, oder? Und du könntest dann irgendwann im Management landen.
Was waren deine Ängste?
Dass ich irgendwie eine Millennial bin, die jetzt meint, dass sie jetzt hier ein bisschen irgendwie Passion. Noch Freestyle-mäßig, ja, dass ich, also, ja. Oder? Dass das irgendwie illusorisch ist und dass man nicht eine Karriere an den Nagel hängt, sozusagen, um sich den Dingen, um sich den feinstofflichen Dingen im Leben zu widmen, während die Welt sagt, ja, so dieses Fühlschmick, Spülschmi, oder? Das ist ja irgendwie, was ist denn das? Journaling. Ja. Das ist das wieder so ein urbaner Trend.
Ja.
Oder?
Ja.
Und weniger Geld zu verdienen, auch ganz konkret. Und einfach vielleicht auch ja, weniger die klassische Wertschätzung von diesen Leuten zu erhalten, mit denen ich halt in dieser Businesswelt zusammengearbeitet habe. Mhm. Aber schlussendlich, hey, interne Konzepte von es ist zu gefährlich und du schaffst es nicht und du bist nicht gut genug und weißt du, wie alle. Es war mega schwierig.
Und wenn du jetzt der Laura vor 4 Jahren etwas sagen könntest, was würdest du ihr sagen? Ich meine, jetzt machst du es.
Ja. Ich würde ihr sagen, hör auf die Menschen, verlasse dich auf die Menschen, die dich wirklich gut kennen. Und dein innerer Wert hängt nicht vom äußeren Applaus ab. Und du weißt, jemand hat mal zu mir gesagt, you know the truth by the way it feels.
Mhm.
Du weißt es bereits.
Hm.
Das würde ich ihr sagen. Verlass dich darauf, dass du es bereits weißt, was die Antwort ist.
Und ich meine, der Mut, den kann einem, diesen mutigen Schritt zu machen, kann einem wie niemand nehmen, oder? Man muss dann wieder darauf vertrauen, auf dieses Gefühl irgendwann. Ja.
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 Und es ist klar, oder? Wir befinden uns in Zürich, irgendwie Epizentrum der. ohne finanzielle Stabilität, also es ist auch schlichtweg unmöglich, irgendwie sich ein Leben hier vorzustellen. Und es ist eine kapitalistische Welt und es ist eine statusorientierte Welt. Dem entfliehe ich auch als Frau nicht, auch wenn ich als Mann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Schwierigkeiten hätte an dieser Stelle. Und es gab, ja, man muss sich wie klar werden, denke ich, welches die eigene innere Stimme ist, die spricht, welches diese wahre innere Stimme ist.
Es gibt ein paar Stimmen.
Mehrere Stimmen, ja. Und was ist der Lärm?
Ja.
Und das ist schwierig. Das ist schwierig für uns alle. Und ja, der Mut einerseits. Andererseits ist auch interessant, oder von der heutigen Perspektive sage ich mir, hä? Das ist auch ein Privileg. Du kannst dir um diese Dinge Gedanken machen, oder? Und du kannst es dir so zurecht wursteln, dass es dann aufgeht.
Ja.
Wow, du hast so viele Möglichkeiten. Du schuldest es dir, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Worst case, gehst du wieder zurück zu Corporate.
Ja, das ist immer so, das hört man manchmal im Nachhinein oder so, ich hatte ja nichts zu verlieren. Aber im Moment fühlt es sich überhaupt nicht so an. Fühlt sich an, man hat alles zu verlieren auf einmal. Ja,
ja, ja, ja, und ich war echt auch, ich war beeinflusst auch von vielen Menschen, die mir halt Wertschätzung gegeben haben für diese Arbeit, die ich bereits, oder diese karrierenorientierten Aspekte, die ich bereits geliefert hatte. Und ich habe dort gewisse Wertschätzung erhalten. Und es war wie auch so ein bisschen, ich hatte wie auch ein bisschen das Gefühl, wenn ich sage, nein, ich möchte etwas total anderes, eben das so prozesshaft ist, dass die Reaktion auch so ein bisschen dieses Augenrollende, ach, not another millennial mit ihren Plänen.
Weißt? Ja. Absolut, weiß genau, was du meinst. Ja.
Und wenn wir zum Schreiben kommen, also kannst du vielleicht noch kurz beschreiben, wenn du von kreativem Schreiben sprichst und von Journaling sprichst, kannst du das kurz untangeln? Also was bietest du genau oder was machst du auch selbst zu Hause? Was bedeuten diese beiden Begriffe? Und dann starten wir so in die Schreibtopic.
Also Journaling, so wie ich es verstehe, also im Endeffekt ist es Tagebuchschreiben, das heißt Schreiben an dich selbst, oder? Und ich denke, viele Leute nutzen es ja heute, gewisse Leute machen so diese Gratification, wie sagt man, Gratitude Journals, also dass sie drei Dinge, für die sie irgendwie dankbar sind, pro Tag aufschreiben.
Sehr strukturiert dann.
Genau. Ja. Oder gewisse konkrete Fragen beantworten, um den Fokus auf das Positive zu lenken und so. Das ist nicht unbedingt der Ort, von dem ich herkomme, sondern eben ich bin beeinflusst durch halt meine Erfahrungen mit kreativem Schreiben. Das heißt eigentlich einfach Schreiben, das zum Ziel hat, irgendwie den Kreativitätsfluss in Gang zu bringen. Und dort aus meiner eigenen Experience und Erfahrung, ich habe auch gewisse so Kreativschreibkurse teilweise belegt, aber nichts darunter, dass ich jetzt irgendwie total vorzeigen ließe. Aber gelernt habe ich halt, dass es gewisse Techniken gibt, die dir helfen, wenn du das Gefühl hast, du bist blockiert. Also wenn ich beispielsweise, als ich an meinem Gedichtband gearbeitet habe, gab es so einen kritischen Punkt, an dem ich wusste, ich muss ihn jetzt fertigstellen. Und es gab halt total viele unfertige Gedichte. Und ich war teilweise blockiert. Wie mache ich dieses Gedicht fertig? Oder auch, wie habe ich eigentlich eine Schreibpraxis, wo ich mich hinsetze und auch dann schreibe, wenn ich das Gefühl habe, es fließt gerade nicht. Und es gab ganz konkret eine Übung, die orientiert sich so am Stream of Consciousness Writing, was eigentlich einfach heißt, du versuchst dich frei zu machen von all den Konzepten, dass es gut sein muss, dass es stringent sein muss, dass es was aussagen muss, dass es einen Spannungsbogen haben muss, dass es irgendwie sich reimen muss, jetzt in meinem Fall. Du versuchst dich einfach frei zu machen von allem und bist wieder ein Kind und du hast einen Stift und ein Blatt Papier und Worte und du schreibst einfach irgendwas.
Alles, was du jetzt gerade machst oder vom rosa Elefanten. Oder,
genau, du versuchst dich so frei zu machen, wie es irgendwie geht, von Konzepten. Und du schreibst einfach, was dir in den Sinn kommt. Und wenn du schreibst und ich sitze hier und schreibe und frage mich eigentlich, was ich da gerade tue. Diese Technik hat mir immer total dabei geholfen, aus diesen Schreibblockademomenten herauszukommen. Und ich habe gemerkt, dass ich dann beim Wiederlesen meiner Texte, als ganzer Text war das nichts, oder? Aber wenn ich dann das wieder gelesen habe, habe ich gemerkt, da gibt es interessante Gedanken darunter, die mich dann wieder inspiriert haben, um vielleicht ein Gedicht fertigzustellen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen wie Konversation mit mir selbst. Ich schreibe irgendwas und dann höre ich mir selber wie wieder zu beim Lesen und reagiere wieder darauf, was ich selber gedacht oder gesagt habe. Und daraus ist eigentlich entstanden, dass ich Journaling, also das heißt Tagebuch schreiben, nicht einfach nur als etwas nutze, wo ich irgendwie, keine Ahnung, meinen Tag reflektiere oder irgendwie etwas in Worten irgendwo deponiere, sondern als Konversation mit mir selbst, als Tool zur Konversation mit mir selbst. Und da ich einen halt psychosozialen, therapeutisch orientierten Background habe in der Zwischenzeit, habe ich irgendwann gemerkt, da gibt es total viel Potenzial, sich selbst zu therapieren.
Ja. Oder? Also, kannst du das beschreiben?
Du kannst beispielsweise, wenn es dir in einem Moment, in dem es dir wirklich schlecht geht und du würdest eigentlich gerne mit jemandem sprechen, aber entweder gibt es niemanden, Oder es gibt niemanden, dem du dich zu diesem Thema anvertrauen möchtest oder kannst. Oder du denkst und fühlst Dinge, von denen du denkst, du kannst sie niemandem sagen. Oder du bist alleine oder was auch immer, du fühlst dich alleine. Und dann gibt es in der Therapie gibt es beispielsweise Techniken, bei denen wir wie versuchen, uns die Dinge zu sagen, die wir in dem Moment gerne gehört hätten, ja. Oder? Mhm. Oder vielleicht auch die Dinge zu sagen, die wir als Kind gerne gehört hätten oder von denen wir irgendwie benötigt hätten, dass man sie uns sagt. Du bist gut genug, ich liebe dich, du kannst das, du schaffst das, du musst nichts, du bist nicht zu viel, du bist nicht zu wenig, du bist, oder? Solche Sätze. Und dann habe ich wie gemerkt, ich kann mir das schreiben. Wenn niemand da ist, mit dem ich sprechen kann, dann kann ich mit mir selbst sprechen über das geschriebene Wort und ich kann auch genau das sagen, was ich gerne hören möchte oder was, von dem ich denke, dass ich es hören muss. Oder ja, wenn die kleine Laura in mir rebelliert, weil sie irgendwie auftaucht in einem spezifischen Moment und ich weiß, ich kann mich niemandem zumuten jetzt, dann kann ich mich mir selbst zumuten. Mhm. Und ich kann ihr schreiben und ich kann sagen, ich weiß, du fühlst dich jetzt so und so und du machst jetzt gerade das und das durch, ich bin für dich da, I got you. Und irgendwie ist es nochmal anders, es zu sagen, finde ich, als wenn ich es schreibe, dann gibt es noch diesen physischen Aspekt vom ja. Stift auf Papier.
Es ist jetzt real, oder? Irgendwie. Genau. Auch wenn nur in Tinte.
Ja.
Ja.
Und es gibt diese Möglichkeit, halt dann auch zu lesen. Und ich lese wieder, was ich mir geschrieben habe.
Das ist eigentlich surreal, sich nachher, vor allem im Nachhinein zu lesen, was man sich selber geschrieben hat, weil wer ist wer? Ja. Vor allem, ich habe gerade vorher, als du gesagt hast, oder ich schreibe der kleinen Laura, da gibt es noch die kleine Laura, die von früher immer noch irgendwo rumgeistert und alte Ängste hervorhebt und du kannst eigentlich mit dir selber schreiben. Was ist die Stimme, wenn du Stift auf Blatt Papier setzt, was ist die Stimme, die schreibt? Also ist das etwas, ist das Kreative in dir? Ist das etwas Kognitives? Oder wie würdest du das charakterisieren?
Ich denke, das ist mega unterschiedlich.
Ja. Es ist nicht immer die gleiche Stimme.
Nein.
Es fühlt sich nicht gleich an auf dem Blatt Papier, meine ich jetzt, wenn du nachher wieder liest. Es ist nicht die gleiche Laura.
Nein, ja. Nicht die gleiche Laura. Es ist auch nicht die gleiche. Also manchmal mache ich das, was ich jetzt gerade erwähnt hatte, oder ich schreibe an mein inneres Kind, kann man sozusagen sagen. Aber manchmal ist auch das Kind, das schreibt.
Ja.
Oder ich schreibe einfach das, was ich fühle in dem Moment. Und manchmal lese ich dann danach, was ich geschrieben habe und schreibe mir selbst eine Antwort darauf. Und es ist, ja, wie du sagst, ein bisschen schizophren, sagen manchmal Leute. Aber im Endeffekt ist es einfach, mir gibt es die Sicherheit, ich habe das immer bei mir.
Ja.
Ich habe immer, also, und wenn ich kein Blatt Papier habe, dann worst case kann man ins Handy tippen. Das ist nicht die genau gleiche physische Erfahrung, aber, ja. Aber in Momenten, wo ich merke, oh fuck, jetzt passiert gerade was, oder ich verliere die Kontrolle irgendwie innerlich, ja. Dann weiß ich, ich schreibe es auf. Und dann lese ich es wieder und dann schreibe ich nochmal etwas darauf und dann lese ich es nochmal und dann schreibe ich nochmal etwas darauf und da passiert was.
Ja.
Und es gibt mir dieses Gefühl, und das beschreiben auch Klientinnen, wenn wir das nutzen im therapeutischen Setting, dass sie, es ist die Selbstwirksamkeit, oder? Du kannst das, du brauchst nichts anderes.
Ja.
Du brauchst auch keinen Coach, du brauchst auch keinen, oder? Du machst das mit dir selbst und das gibt wie diese Ebene von, du hörst das, was du hören musst und möchtest. Und gleichzeitig lernst du auch, und ich brauche niemanden dazu.
Ja.
Und wir brauchen alle andere Menschen, oder? In unserem Leben. Aber in dem Moment gibt dir das wie diese Stärke, zu merken, ich schaffe das alleine. Und das ist extrem hilfreich, wenn es darum geht, einfach ruhig durchs Leben zu gehen, dieses Gefühl.
Und wenn du jetzt in einem Workshop bist, und das ist ja auch oft, wird das noch mit, wir können nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen, wird das Journaling dann auch zusammen, das Tagebuch schreiben dann auch zusammen mit Yoga oder Pilates oder so weiter angeboten, dass man hat wie das Körper und Geistige zusammen. Aber wenn wir jetzt mal das
Tagebuch schreiben, selber nehmen. Sagen wir jetzt, ich bin jetzt im Anfängerkurs bei dir und was geschieht da? Wie die Leute, die jetzt zuhören und nicht in Zürich sind und nicht zu dir in einen Kurs kommen können, wie kann man sich selber helfen durch Schreiben? Und wie kann man anfangen? Wo fängt man an?
Ja, ich denke, du fängst an, indem du dich von den Konzepten verabschiedest, die dich daran hindern, überhaupt anzufangen, oder? Also das Erste ist immer aufzuhören zu denken, ich kann das nicht oder ich muss irgendetwas Spezifisches können. Es ist auch in den Klassen, die ich anbiete, einmal im Monat hier in Zürich, ich mache das im Soul Space, ein Yoga-Studio, gebe ich Journaling for Self-Healing, eben diese Kurse. Dort lernst du nicht kreatives Schreiben in dem Sinne. Ja. Ich bringe dir keine Techniken bei.
Ja.
Und entsprechend ist es auch so, wenn man startet, ohne so einen Kursbesuch zu haben, dann geht es nicht darum, dass man etwas können muss, sondern man braucht ein Blatt Papier und einen Stift. Und man versucht, sich von den Konzepten frei zu machen und schreibt. Das, die einzige Regel ist, schreib etwas.
Ja.
Und fange damit an zu schreiben, was gerade in dir vorgeht. Und wenn du unterwegs denkst, ich weiß nicht, was ich als nächstes schreiben soll, dann schreib einfach irgendetwas. Schau mal, was passiert, wenn du einfach irgendetwas schreibst.
Mhm.
Und natürlich, wenn du das kultivierst, landest du möglicherweise an einem Ort von, dass du besser wirst, die Dinge zu benennen, die in dir drin vorgehen. Und lies, was du geschrieben hast und schreibe etwas darauf. Und es ist eigentlich das Einzige, was du tun kannst. Du brauchst keine spezifischen Skills, du musst nicht gut werden im Schreiben. Und du brauchst auch gar nicht so viel Informationen von mir über kreatives Schreiben, weil das verkopft dich dann wieder an einer Stelle, wo es gar nicht nötig wäre. Und es gibt auch wirklich Leute, die sagen, ich bin so langsam im Schreiben und im Lesen. Und ich habe in der Schule gelernt, dass ich darin echt scheiße bin und einfach so diese innere Blockade, alles in mir.
Oder man schreibt nicht schön oder irgendwie einfach sowas.
Irgendwie, oder? Und wenn das kann ich nachvollziehen. Für mich ist natürlich das geschriebene Wort als Poetin, oder? Ist ein Arbeitsinstrument, ist eine Kunstform auch, genau. Ja. Dann sage ich, dann mach Sprachnachrichten an dich selbst.
Mhm.
Nimm dich auf. Und okay, dann hast du dieses innere Ding von, oh, meine Stimme klingt blöd, aber Voice Notes mache ich auch unterwegs manchmal, wenn ich nicht schreiben kann oder möchte. Und dann gehe ich, keine Ahnung, spazieren eine Stunde mit meinen Headphones, oder? Und für die Leute haben das Gefühl, ich telefoniere, aber ich nehme gerade eine Voice Message an mich selber auf und ich erzähle mir selbst, was gerade abgeht, als würde ich einer Freundin oder einem Freund das erzählen. Und einen Tag später höre ich mir das an und vielleicht gebe ich mir dann nochmal Antwort.
Und wenn du dir das anhörst, ich habe das auch schon gemacht, und es ist lustig, beim Schreiben habe ich gar kein Problem. Wenn ich aber persönlich mir eine Sprachnachricht aufnehme und ich höre mich nachher, nicht wegen der Stimme, ich meine, wir machen ja die Podcasts hier, es ist nicht, aber einfach irgendwie für mich, das ist lustig, es ist etwas anderes als beim Schreiben. Es kommt ja eine andere Person raus. Und ich weiß nicht, was das über mich aussagt, dass mir das unangenehm ist, aber ich kann einfach sagen, für mich war, ich habe das ein 2-3 Mal gemacht, habe mir dann zugehört und bin so, wer ist das? Weißt du, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Mhm. Und beim Schreiben habe ich das aber gar nicht.
Mhm.
Was sind deine Erfahrungen jetzt mit diesen beiden Modus? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass bei gewissen Leuten das sehr gut hilft, die vielleicht sich besser ausdrücken können, verbal als vielleicht schriftlich.
Mhm.
Ist es für dich das Gleiche, wenn du das machst? Oder ist das...
Es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, zu schreiben hat eine entschleunigende Wirkung, die Sprechen nicht hat, beispielsweise. Wichtig an dieser Stelle scheint mir, dass eben genau diese inneren Widerstände möglichst klein sind.
Ja.
Also ich sage auch jeweils, wenn Leute mich fragen, ja, was sind so deine Top-Themen, die du irgendwie in der Praxis, denen du begegnest, oder wie würdest du dich, ja, was ist dir wichtig? Dann sage ich manchmal the art of pleasure. Und warum sage ich das? Lust oder das Lustvolle. Mach das, das dir irgendwie Spaß und Lust bereitet. Wenn du merkst, dass eine innere Blockade gegen Schreiben oder es ist jedes Mal super anstrengend, dann wird das nichts sein, dass du in deinen Alltag integrieren wirst, realistischerweise. Und bei den Voice Messages ist es wahrscheinlich das Gleiche, oder? Wenn du jedes Mal beim Abhören denkst, Gott, nie mehr,
ja, genau,
dann wirst du es vermutlich nicht integrieren in dein Repertoire an Dingen, die dir zur Verfügung stehen. Und dort, es ist ein Unterschied und gleichzeitig denke ich, das Wichtigste ist diese Konversation mit sich selbst. Ja. Wie auch immer, mit welchem Medium auch immer. Und daher würde ich mich auch nicht zu sehr darauf versteifen, dass ich jetzt sage, ja, das schriftliche, also das geschriebene Wort hat nochmal einen anderen Impact als das weil irgendwie geht es ja, oder worum geht es im Big Picture? Es geht darum, etwas zu haben, das du griffbereit hast, das dir zur Verfügung steht und das nützt, das dir hilft im Leben. Und daher würde ich sagen, die Dinge, die Lust bereiten, die Dinge, die Spaß machen, dort, wo es am einfachsten geht, der Weg des geringsten Widerstandes, keine Disziplin. Ja.
Du freust dich schon fast, hinzusitzen und zu schreiben, so in dem Stil. Ja. Oder hinzusitzen
oder
und
du eine weißt, Voice-Mail das steht dir zur Verfügung, oder?
Ja, ja, genau. Ja. Ich finde das einen wichtigen Punkt, weil wir haben das jetzt schon zweimal im Podcast gehabt, oder diese. Ich habe wieder das Gefühl, das Pendulum schwingt langsam zurück von diesen Morgenroutinen und Disziplin und irgendwie all das, was sich die Leute aufgebürgt haben. Durch, ich weiß auch nicht, woher das immer gekommen ist, von Büchern wahrscheinlich, von Podcasts und so weiter. Und es geht irgendwie mehr hin zu, sei kurz still und hör mal zu, was du eigentlich möchtest. Ja. Darum finde ich das ein wichtiger Punkt, dass es eigentlich mehr um die Integration im Alltag geht, als um, dass du jetzt das genauso machst, wie Laura das sagt. Oder,
ja, ja, unbedingt. Und sowieso, also der Grund, warum das Pendel zurückschwingt, ist, denke ich, auch, weil wir sind einfach absolut überfordert mit, also abgesehen davon, dass irgendwie es eine High-Stress-Umgebung ist, wo wir haben viel zu tun und wir haben viel zu tun bei der Arbeit und dann haben wir all die verschiedenen Rollen, die wir unterkriegen müssen, privat und Familie und dazu kommt dann auch noch, dass wir unser irgendwie Körper hacken müssen und schauen müssen, dass unsere Ernährung und unser Sportprogramm und eben dann all die ganzen Trends mit um 5 Uhr aufstehen und eine Stunde Yoga, eine Stunde Meditation, eine halbe Stunde Journaling und wie kann das die Anleitung zum Glücklichwerden sein? I don't think so. Also daher schlägt das Pendel auch richtigerweise zurück. Und an dieser Stelle sage ich auch viel, wenn Leute sagen, wie oft soll ich das tun? Komm weg von den performance-orientierten KPIs.
Ja.
Und versuch dein Leben so zu gestalten, dass es sich anfühlt wie deins. Oder? Und das ist schwierig, da können wir wieder zurück auf die Stimmen in deinem Kopf und der Lärm. Und was ist eigentlich deine Stimme und was fühlt sich für dich gut an? Und wenn jetzt jemand beispielsweise ein neues Instrument zum ruhiger werden in seinem Alltag integrieren möchte, dann würde ich sagen, wähle eins. Also wähle ein Instrument, oder? Und wenn das Journaling oder Schreiben oder Voice Messages oder eine Konversation mit dir selbst ist, wunderbar. Und wenn das Yoga ist, wunderbar. Aber versuche etwas zu tun. Weil intuitiv verkrampft sich einfach alles bei mir, bei der Vorstellung, dass man jetzt 10 Maßnahmen oder eine Maßnahmenliste mit nach Hause nimmt, was man dann alles angeblich integrieren muss in den Alltag, um ruhiger zu werden. Und das ist dann wieder ein Stress. Oder? Also irgendwie, das geht wie nicht auf. Darum geht es auch gar nicht, den heiligen Gral der Antwort zu finden. Weil frage eine Yoga-Lehrerin, wird sie dir sagen Yoga und der Breathwork-Coach wird dir sagen Breathwork und die psychosoziale Beraterin sagt dir Konversation mit dir selbst und jemand Religiöses sagt dir, werde gläubig und es ist wie so. Nein, finde etwas, das sich für dich intuitiv richtig anfühlt. Und das ist schon eine schwierige Aufgabe wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, ja. Das rauszufinden, was das eigene Leben, wie hast du das vorher gesagt?
Man soll sein eigenes Leben führen. Aber herauszufinden überhaupt, was das eigene Leben, wie sich das eigene Leben überhaupt anfühlen soll, ist ja auch schon ein Weg.
Ja. Ja. Dort, ich denke, dort gibt es schon auch, eben gerade auf der Ebene so von Schreiben, machen wir manchmal Übungen, zum Beispiel Inventar, Lebensinventar oder so Lebenszeitinventar, wo du beispielsweise eine Woche lang wirklich die Aufgabe kriegst, bis zur nächsten Session mit mir oder so, jeden Tag Tagebuch darüber zu schreiben, was du getan hast und wie du dich gefühlt hast. Und auch da keine fancy Fragebögen mit irgendwie 15 Smileys, sondern einfach, was hast du gemacht?
Ja.
Wie hast du dich gefühlt? Gut, mittel, schlecht. Einfach irgendwie viel Energie, nicht so viel Energie. Damit du danach sehen kannst, welche sind die Dinge, die dir Spaß bereiten und die dir Energie geben. Welche sind die Dinge, die neutral sind und welche sind die Dinge, die dir eher Energie nehmen. Und was ist die Balance? Und dann stellst du vielleicht schon fest, dass du deine Tage fühlst mit Dingen, die mega nützlich sind. Aber wenn du ganz ehrlich bist, hattest du keine Lust auf Sport, du hattest keine Lust auf Yoga, du hattest keine Lust auf Journaling am Morgen. Und dann bin ich die Erste, die sage, dann weg damit.
Ja.
Mal weg mit dem. Und mal schauen, was war dann lustvoll am Tag. Und dann stellt sich plötzlich heraus, irgendwie, keine Ahnung, die Pflanzen gießen am Morgen war eigentlich ziemlich ein schöner Moment. Dann ist vielleicht für dich die Antwort, dass du dich mehr mit damit, also oder im Sinne von, vielleicht solltest du ein Blumenbeet auf deinem Balkon.
Und ja, es sind ja kleine Sachen, es sind also rote Fäden, nach denen man nachgehen kann, eigentlich mit so einem Inventar.
Genau.
Ja.
Genau. Und dieser Mut zu sagen, das ist nicht für mich, das ist nicht mein Ding. Mein Ding, habe ich herausgefunden, ist etwas anderes. Nämlich eben beispielsweise Blumen anpflanzen auf meinem Balkon. Ja. Und den Mut zu sagen, konzentriere mich auf diese Dinge, die mir Spaß machen. Und nicht darauf, wie mein Leben aussieht. Oder was andere sagen, was angeblich etwas bringt.
Man hat ja auch eine Art, eine Selbstidentität sich aufgebaut. Und wenn man auf einmal aus der eigenen Identität ein bisschen ausbricht, indem man jetzt neue Sachen entdeckt, macht das ja auch vielleicht ein bisschen Mut. Ah, ich bin vielleicht gar nicht die Person, die jetzt super gerne, keine weiß ich was, jede Woche beim Fußballmatch ist und nachher noch eins trinken geht bis morgen um 3 oder weiß ich was. Aber das ist vielleicht, war vielleicht die Identität für eine Weile, aber eigentlich ist das gar nicht mehr, macht ihm das eigentlich gar keinen Spaß mehr, sondern es raubt ihm Energie, weil man dann am Samstag und am Sonntag nichts mehr machen kann oder was auch immer. Mhm. Einfach als Beispiel. Arbeitest du mit Identitäten auch oder kommt das auf? Also ich habe das in meinem Leben immer wieder gemerkt, es gibt wie immer wieder so wie eine Schlange, die seine Haut abwirft so ein bisschen. Man geht ja auch ein bisschen man wächst als Person und muss gewisse Sachen abstreifen oder muss, nein, man möchte gewisse Sachen abstreifen, aber man getraut sich dann nicht. Und darum finde ich das Inventar eigentlich ziemlich spannend. Hast du noch andere Instrumente, die bei solchen Vorhaben helfen? Leute, die vielleicht in Mustern drin sind, die ihnen nicht dienen?
Naja, das andere, das mir noch in den Sinn kommt, ist nicht unbedingt ein Instrument, aber so natürlich auch ein Bewusstsein darüber, dass es gibt auch sehr viele Dinge, die tun wir, weil wir uns für ein gewisses Leben entschieden haben, bewusst oder unbewusst, und die müssen getan werden. Also beispielsweise, oder wer Familie hat beispielsweise, kann nur sehr begrenzt, also für eine solche Person, ich hatte ein konkretes Beispiel, ein Vater bei mir in der Beratung, der mir gesagt hat, sie haben Zwillinge bekommen, die sind jetzt, glaube ich, 2 oder so. Und sein Leben ist einfach von heute auf morgen ein anderes. Also sich mit Identitäten auseinanderzusetzen oder ob man jetzt noch mal irgendwie, ob es wirklich noch mein Ding ist, am Wochenende irgendwie Party zu machen, 2-mal hintereinander, diese Frage stellt sich schon gar nicht.
Ja.
Und ja, sie wollten Kinder, aber wollten sie wirklich zu dem Zeitpunkt und haben sie geplant, dass es Zwillinge sind und wie hat sich die Beziehung entwickelt seither? Und was vor allem passiert ist, das, was clasht, ist nicht die Frage nach der Identität, sondern die Vorstellung, die man hatte vom eigenen Leben und dann die Realität, oder? Und das heißt, ich denke, konkret dort ging es auch vielmehr darum, irgendwelche so Inventare dann beispielsweise als Instrument sind schön und gut, oder? Aber die Handlungsmöglichkeiten und der Spielraum, den diese Person hat, ist total eingeschränkt. Und da geht es vielleicht als zusätzliches Instrument auch viel mehr darum zu sagen, okay, anzuerkennen, was ist. Beispielsweise meine Möglichkeiten zurzeit sind echt eingeschränkt. Mein Energielevel ist tief. Und wie sollte es auch anders sein? Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Mhm. Und auf so vielen Levels, oder? Also einerseits einfach, weil Kinder, die nicht schlafen und so weiter und so fort. Mhm. Andererseits die Frage von, wie handeln wir das? Wer sind wir als Paar? Was bin ich als Individuum? Puff. Und dann geht das so weiter, oder? Also vielleicht die Kinder sind irgendwann 10 und man bleibt in einem gewissen Tunnel von einem Leben. Und dort geht es mir vor allem auch immer wieder darum zu sagen, okay, was ist eine Sache? Wir kommen dann wieder darauf zurück. Mhm. Und vielleicht für diesen Menschen ist es dann einmal in der Woche 15 Minuten ungestörte Zeit alleine mit sich selbst und der eigenen Achtsamkeit sich selbst gegenüber ist vielleicht eine Errungenschaft einerseits und auch ein Game Changer. Und es geht irgendwie darum, diese realistischen Punkte auch zu finden, oder? Diese realistischen, echten Momente, die dir maximal etwas geben, die sich aber auch realistischerweise dein Leben integrieren lassen. Ja. Und daher sich da auch nicht irgendwie die Selbstverwirklichung sondergleichen jedes Mal vorzustellen, sondern ganz konkret, was liegt überhaupt drin? Und ich arbeite viel mit diesen so ein bisschen Reality-Checks.
Ja, du machst eigentlich die Tough Love ein bisschen.
Ja, und auch ich anerkenne einfach, hey, es ist gar nicht einfach.
Ja.
Oder? Oder ich kann auch noch ein leichtes aus meiner Perspektive erzählen und sagen, eine Frau in einer stabilen Beziehung, ich bin gesund, keine Kinder, finanziell relativ abgesichert. Das sind so total viele Freiheiten. Da gibt es andere Lebensentwürfe. Das, das sieht einfach anders aus. Und Familie wäre ein Punkt, andere finanzielle Ausgangslage ist ein anderer Punkt. Oder? Eine gute Freundin ist Kleinkinder erziehen in gewissen ihr Leben lang. Sie kann sich einfach auch nicht alles leisten und dann irgendwie sagen, so, und jetzt nehme ich mir diese Zeit.
Ja.
Und da geht es darum, sich nicht zu sehr darauf damit aufzuhalten, was alles nicht ist, sondern halt den Fokus darauf zu setzen, was sein kann. Und dieses kleinste Ding mit maximaler Wirkung irgendwie zu finden. Mhm. Darum Tough Love. Es ist mehr auch eine Anerkennung davon, dass, dass ich nicht aus einem so einem Elfenbeinturm irgendwie herunter philosophieren möchte, was alles möglich ist, oder? Sondern zu sagen, hey, it's tough sometimes.
Yeah.
Und es ist nicht einfach immer alles möglich. Und oftmals stellt sich aber die Frage nach Identität und Selbstverwirklichung am Ende, sondern es stellt sich zuerst mal die Frage nach irgendwie, wie schaffe ich es, Momente zu finden, wo sich das Leben wie meines anfühlt, wo ich glücklich bin.
Yeah.
Und darf ich das? Sollte ich es nicht sowieso schon sein? Das sind die Fragen.
Mhm. Du hast ja auch zum Teil eben mit Leuten aus dem Business zu tun, wenn ich das richtig gelesen habe. Und hast dann zum Teil auch in deinen Workshops mit die digitalen Tools und wie sie uns beeinflussen, zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesen Retreats zum Teil auch. Wie siehst du die Rolle von Technologie derzeit in den Leben deiner Kunden oder mit den Leuten, denen du zu tun hast?
Ja, eine große Frage. Also einerseits an den Retreats zum Beispiel versuchen wir immer Häuser zu finden, die keinen Handyempfang haben.
Mhm.
Es ist fast unmöglich. Aber,
das ist echt wahnsinnig, ja.
Ja. weil einfach die Erfahrung ist, dass wenn ich dir dein Handy wegnehme für 5 Tage, und das mache ich nicht, ich mache keine in dem Sinn Retreats, an denen wir sie das Handy abgeben müssen, sondern jede kann selber regulieren, wie sie das
machen. Aber hattest du das schon, wo die Leute wirklich 5 Tage kein Internet hatten?
Ja, das, oder einfach Flugmodus und am Abend kurz wahrscheinlich irgendwie noch reingeschaut und dann wieder. Aber die Ruhe, die nur schon durch diese Maßnahme einkehren kann, dass du keinen Bildschirm verwenden kannst, ist verrückt. Also, das wissen wir irgendwo so im Hinterkopf, wissen wir das, dass das wahrscheinlich so ist. Aber das zu erleben und dann zu merken, ich verändere sonst nichts. Also ja klar, ich bin an einem Retreat, aber vielleicht verändere ich sonst gar nicht so viel, weil ich mache auch zu Hause Yoga oder so. Aber ich habe einfach kein Handy. Das heißt, ich habe keine Ablenkung, ich habe keine Kurzinformationen, die durchflackern. Der Lärm, auch hier, oder? Der Lärm, das heißt, die Inputs von außen, die nehmen irgendwie ab. Ich bin in der unmittelbaren Umgebung und das wär's. Und einfach das Bildschirm oder Bildschirmkonsum ist irgendwie etwas, das uns Stress bereitet. Und das alleine kann einen Impact haben. Das heißt, ich habe das Gefühl, grundsätzlich die Tatsache, dass wir den ganzen Tag vor Bildschirmen verbringen. Und ich bin das beste Beispiel. Also ich bin genauso handysüchtig wie alle Menschen. Und ich verbringe meinen ganzen Tag an Bildschirmen, weil ich arbeite auch an Bildschirmen. Ich mache auch Online-Veranstaltungen, sowieso seit der Pandemie, also ohnehin. Mhm. Oder viele Dinge haben sich auch verschoben und die Leute sind froh, wenn sie das online irgendwie machen können. Und ich bin überhaupt nicht dagegen. Und mir ist gleichzeitig bewusst, was für einen Einfluss das hat auf alle unser Leben. Also das ist mal das eine. Und dort ist es ja so, realistischerweise entfliehen wir dem auch einfach nicht. Oder? Also das ist die Welt, in der wir uns bewegen. Und da geht es mehr so darum, digitale Achtsamkeit ist so ein Schlagwort, das dann vor allem auch im Business-Kontext uns begegnet. Also wie können wir bewusster halt den Umgang mit dem Bildschirm, mit den digitalen Möglichkeiten gestalten?
Hier ist noch die Frage, oder? Weil, wie du gerade gesagt hast, viele von uns, wir arbeiten immer am Laptop, haben zum Teil dann mit dem Handy zu tun, noch über den Mittag oder am Abend oder weiß ich was. Was sind Sachen, die du gesehen hast, die wirken? Auch wieder oder nicht irgendwie, ich brauche jetzt den ganzen Abend das Handy gar nicht mehr. Oder irgendwie, was sind kleine Sachen, die umsetzbar sind, die du gesehen hast, die einen Effekt haben können?
Also einerseits habe ich das Gefühl, es gibt sehr viele Tipps und Möglichkeiten, zu denen ich auch kommen kann. Und ich möchte noch einen kleinen Disclaimer vielleicht vorschieben, weil meine Erfahrung ist, wir wissen es eigentlich schon. Also wir wissen eigentlich schon, was uns gut tun würde in dem Zusammenhang. Und die Schwierigkeit besteht darin, es auch wirklich zu tun.
Ja.
Es hat einen massiven Einfluss, wenn du eine Stunde, bevor du zu Bett gehst, dein Handy nicht mehr benutzt beispielsweise, wenn du es nicht im Schlafzimmer hast, sodass du auch in der Nacht, wenn du mal erwachst, nicht darauf schaust, auch nicht als allererstes am Morgen, sondern vielleicht, wenn es geht, erst nach irgendwie 30 Minuten, wenn du es halt dann brauchst. Kein Doomscrolling, oder? Also dieses irgendwie endlose, irgendwelche Reels oder was auch immer, einfach durchscrollen. Weil da kann einfach plötzlich eine Stunde flöten gehen, Lebenszeit. So das Schlimmste ist so in einer Partnerschaft, oder? Zu zweit auf dem Sofa, beide an ihrem Handy, zwei Stunden Doomscrolling, sucks the life out of you. Ja. Und du warst zusammen und du warst nicht zusammen und es war einfach schrecklich.
Ja.
Und wir alle wissen, wir wissen es. Wir wissen, dass wir Apps installieren können, die uns sagen, jetzt hast du zu viel in dein Handy geschaut für heute. Und die Schwierigkeit besteht darin, es umzusetzen, es wirklich durchzuziehen. Und es kommt nicht von ungefähr, wir sind süchtig. Also im Sinne von, die Algorithmen sind irgendwie so programmiert, dass wir dabei bleiben wollen. Dieses ständige benachrichtigt werden, oder also dass jemand ständig sagt, hallo, ich denke an dich, ah, da ist noch etwas, das du wissen könntest. Es gibt so kleine Dopamin-Flashes. Und dort ist halt mehr die Frage, ich habe das Gefühl, Menschen verändern nichts, wenn der Schmerz nicht, der Druck nicht hoch genug ist. Das heißt, wenn es jemand wirklich am so gestresst ist oder so sehr irgendwie merkt, dass der eigene Social-Media-Konsum zum Beispiel der Person nicht gut tut oder das eigene digitale Verhalten der Person nicht gut tut, dann irgendwann kommt dieser Threshold, wo der Schmerz so hoch ist, wo es einem so schlecht geht, dass man motiviert ist, auch wirklich etwas zu verändern. Bis dorthin kann man eine lange Reihe an Tipps geben, die du mit einer Google-Search auch rausfindest. Ja. Und ich erzähle überhaupt nichts Neues dazu. Der Punkt ist, du wirst es nicht tun, wenn du nicht...
Ja, das ist noch spannend, weil du machst ja auch Burnout Prevention, oder? Und Burnout ist ja, kann man sagen, ist ein Threshold und kein schöner. Das heißt, du sagst, wenn ich es richtig verstehe, dass es schwierig ist, Leute abzuholen vor dem Burnout.
Ja, es ist, oder generell ist es schwierig, denke ich, Leute abzuholen. Oder anders gesagt, du kannst die Awareness schaffen. Und die Awareness besteht darin, dass du den Leuten sagst, das, was du gerade erlebst, von dem du sagst, ah, das haben ja alle, das ist nicht normal. Ja. Wenn du nicht schläfst, nicht normal. Ja. Wenn du mit 35 plötzlich Akne hast, nicht normal. Ja. Oder wenn dein Magen irgendwie komische Dinge tut und du Gewicht zunimmst oder verlierst, random, ohne dass du es weißt. Wenn du deine Gefühle plötzlich nicht im Griff hast und entweder super aggressiv oder mega traurig wirst, irgendwie, oder?
Nicht reguliert.
Genau. Das ist nicht einfach etwas, von dem wir sagen, ja, wir sind alle gestresst. Ja, schon, aber nur weil alle irgendwie borderline krank sind. Also, oder einfach zu sagen, nur weil alle halt darunter leiden, heißt nicht, dass das the new normal irgendwie sein sollte. Ja. Also nimm es ernst und du kannst dieses Bewusstsein schaffen, dass die Leute die eigenen Anzeichen ernst nehmen. Das kannst du machen, auch bevor jemand einen Zusammenbruch erleidet. Nur, damit jemand in diesen Veränderungsflow kommt, ist es meistens so, dass irgendwie etwas passieren muss in irgendeiner Art und Weise meiner Erfahrung. Und im Business-Kontext ist es halt explizit so, dass ich erst einen Auftrag erhalte, wenn irgendjemand bereits Frühanzeichen zeigt.
Ja. Was sind Frühanzeichen?
Also bei vielen Leuten ist es der Schlaf, der sich früh meldet. Entweder dass sie sehr schlecht schlafen. Sie schlafen nicht ein, sie schlafen nicht durch. Sie verwachen um 3 Uhr und schlafen nicht wieder ein.
Über einen längeren Zeitraum.
Ja. Und merken halt, das ist einfach, wenn du nicht schläfst, dann oder deine ganze Leistungsfähigkeit, deine Stimmung und so weiter, die leidet halt darunter. Oder auch die Tatsache, dass sie zwar das Gefühl haben, sie schlafen ein und sie erwachen wie immer, aber sie fühlen sich nicht erholt. Da gibt es auch ganze Theorien, ich möchte mich nicht irgendwie auf hundertprozentige Wissenschaftlichkeit berufen, aber der Vagusnerv, der irgendwie das ist ein Nerv, den wir hinten in unseren Kopf reinführt, der unser parasympathisches Nervensystem reguliert. Das ist der Teil vom Nervensystem, der uns runterreguliert sozusagen, also in die Ruhe, anstatt rauf in die Nervosität. Und wenn der Nerv wohl nicht mehr richtig funktioniert sozusagen oder die Arbeit nicht mehr so ausführen kann, wie eigentlich gedacht, dann kann es sein, dass du 8 Stunden schläfst, aber du erholst dich nicht beispielsweise. Und diese ganzen Zusammenhänge sind, so viel ich weiß, noch nicht, also wir wissen noch nicht so viel dazu, generell über das Gehirn und die Nerven und der Zusammenhang mit Stress im Körper und Cortisol als Stresshormon, das ausgeschüttet wird. Jedes Jahr liest du wieder neue Dinge irgendwie in der wissenschaftlichen Welt über neue Studien. Aber die Vermutung liegt nahe, dass da im Zusammenhang mit Schlaf es auch sein kann, dass du 8 Stunden schläfst, sagen wir, oder 7, aber du bist einfach nicht erholt. Ja. Du fühlst dich trotzdem ständig müde. Das ist ein Anzeichen, dass vielen, vielen Leuten geht es so. Und ein anderes im Business-Kontext ist auch, wenn du unkonzentriert und ineffizient wirst. Also etwas, das vorher 1 Stunde gedauert hat, dauert plötzlich 3. Du machst so ein bisschen ein Chaos aus deinen Tagen. Auch andere merken es. Andere fangen an zu denken, was ist los? Also irgendwie, du wirkst, es ist eben mehr als nur gestresst oder du wirkst auf eine Art und Weise wie so over the top.
Ja.
Und merkst es vielleicht selbst nur begrenzt oder merkst schon, oder? Aber eben, wir haben so diese Tendenz zu sagen, ja, ich habe halt gerade viel zu tun, ich bin ein bisschen verzettelt und so weiter. Es ist mir halt gerade zu viel.
Ja, ja.
Anstatt zu sagen, nein, das ist wirklich dein Körper, der reagiert und alles in dir schreit eigentlich, du musst den Stecker ziehen.
Was dann halt schwierig ist in dem Moment immer, oder? Wenn man sowieso, dann ist man nicht effizient, hat sowieso schon viel zu tun, weil man weniger effizient ist und dann soll man noch weniger machen.
Genau.
Ja.
Und das ist genau diese Abwärtsspirale, die du beschreibst, oder? Die, ja. In die viele dann auch reinkommen. Und du kombinierst das mit dem inneren Anspruch. Also bei den Männern beobachte ich eher tendenziell diesen Anspruch von Performance, weil Status, oder also sie müssen irgendwie ihren Job gut erledigen, weil das ist auch der Ort, wo sie die meiste Wertschätzung abholen, für was sie erreicht haben an dieser Stelle. Und bei den Frauen ist es eher so ein bisschen eine Tendenz zu irgendwie Perfektionismus, wenn sie dann noch Familie haben sowieso, weil sie sind ja das perfect example, dass sie irgendwie, ja. dass sich alles vereinen lässt. Und, aber wie auch, was auch immer die gesellschaftlichen Prägungen sind, am Ende ist es einfach so, dass wir uns von ihnen auch noch einen zusätzlichen Druck aufbauen, dass wir das doch hinkriegen müssten. Bisher hat das auch funktioniert. Alle anderen kriegen es irgendwie auch hin. Und wenn nichts offensichtlicherweise passiert ist im Leben, auf das wir das schieben können und sagen können, mir geht es gerade nicht gut, weil X ist passiert, dann machen wir uns fertig intern, bevor wir merken, ah, es ist ja, ich müsste einfach ehrlicherweise sagen, stopp.
Aber das geht ja auch wieder ein bisschen auf das Schreiben zurück, oder? Ich habe das Gefühl, zumindest in meiner Erfahrung, wenn man schreibt, kommt ja Sachen auf, bevor es, weiß nicht, wie sagt man, nicht klopft, wie sagt man?
Knallt.
Bevor es knallt, genau. Schweizerdeutsch. Wenn man schreibt, kommen ja immer wieder neue Sachen auf oder immer wieder die gleichen Sachen auf. Und dann ist es ja gut, vielleicht soll ich das mal ein bisschen genauer anschauen. Und hingegen, wenn man nie schreibt oder nie sich mit seinen Gedanken auseinandersetzt, sieht man eigentlich nur das Äußerliche. Ja, ich bin gestresst oder ich bin irgendwie. Kann man das so sagen? Also ist das auch etwas, wo du selber oder wie merkst du, wenn du gestresst bist? Oder hast du sowieso eine Awareness durch deine Praxis?
Ja, ich denke, ich bin wahrscheinlich nicht ein, also ich bin ein Beispiel für jemanden, weil ich mich so mit diesen Themen auseinandersetze, dass ich eine hohe Awareness habe.
Ja.
Gleichzeitig, oder? Da kommt mir in den Sinn, Schreiben, das ist ja schon, wenn du schon so weit bist, dass du irgendwie eine Schreibpraxis mit dir selbst hast, dann hast du ja schon total viel Augenmerk auf dem Bewusstsein und nimmst dich selbst schon sehr ernst. Ich habe Situationen, wo in denen irgendwie in Business-Coachings mir Top-Manager X etwas erzählt, von dem ich das Gefühl habe, ist relativ trivial, eine relativ triviale Human Experience. Und im Anschluss an das Gespräch sagt er mir, vielen Dank, niemand weiß so viel von mir wie du jetzt. Oder? Mhm. Und eine berühmte Psychotherapeutin, Esther Perel, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, hat mal gesagt, wenn ein Mann dir etwas sagt in einem Therapiegespräch, kann es sein, dass er es gerade zum ersten Mal sagt. Mhm. Bei einer Frau ist die Chance höher, dass sie es schon mal irgendwie einer Freundin oder einer Schwester, wie auch immer. Und das ist ein bisschen ein Klischee. Und trotzdem, ich glaube, es bestätigt sich. Und darum, so ein Mensch kann davon träumen, eine Schreibpraxis zu haben. Mhm. Er hat gerade oder eine Awareness-Praxis oder so. Der hat gerade zum ersten Mal mir etwas erzählt, wie gesagt, von dem ich noch das Gefühl hatte, ist relativ trivial.
Ja, ich muss jetzt gerade etwas stutzen, als du gesagt hast, ich nehme mich relativ ernst. Was meinst du damit? Also es ist noch lustig, weil möchtest du damit sagen, dass sich viele Leute nicht ernst nehmen?
Ja.
Oder wie? Ja.
Ja, ich habe das Gefühl, sie haben gelernt, wir haben gelernt, unsere Bedürfnisse nicht ernst zu nehmen an dieser Stelle. Es gibt einen Druck, etwas Bestimmtes zu sein. Und ich mache ein persönliches Beispiel. Wenn ich mehr als irgendwie so 45 bis 50 Stunden pro Woche arbeite, das mache ich genau eins, maximal zwei Wochen, dann werde ich krank. Halsweh, Erkältung, wie auch immer, Fieber, Bett. Kann man sagen, ein Low Performer, oder? Also meine 45 Stunden, 50 Stunden, come on. Andere machen viel mehr oder über eine viel längere Zeit. Das ist nicht gerade die Traumangestellte, So, oder? Könnte man so argumentieren. Mhm. Und bei mir ist es jetzt ein körperlich, also wirklich körperlich reagiere ich sofort. Aber psychisch, körperlich, das ist eh Body-Mind, das ist eh eins meiner Meinung nach. Und ich nehme das total ernst. Das kann heißen, dass wenn ich mal einen Tag habe, an dem ich 16 Stunden gearbeitet habe, weil, keine Ahnung, morgen früh etwas war und abends spät, dann mache ich vielleicht am nächsten Tag am Morgen frei. Jetzt okay, kann ich mir das halt leisten.
Ja.
Aber da gibt es auch einen Aspekt von, ich nehme mich ernst. Ich nehme nicht die performance-orientierte Stimme in mir ernst, die sagt, du solltest das können. Wenn du nicht belastbar bist, bist du nichts wert. Performance bedeutet, oder? Möglichst lange, möglichst viel. Resilienz bedeutet, möglichst lange, möglichst viel zu können. Mhm. Nein, 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 nein. Resilienz bedeutet, sich besonders gut erholen zu können. Und das meine ich mit sich selber ernst nehmen. Also die eigenen Grenzen ernst nehmen und die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, was die eigenen Wünsche sind, die vielleicht nicht die sind, von denen man gelernt hat, dass es die guten, richtigen, korrekten, wie auch immer, Wünsche sind. Und da, denke ich, sind wir, ja, da sind tatsächlich viele nicht, also I don't blame them, oder? Also kein Vorwurf, sondern wir sind nicht so gut darin, uns selbst, unsere eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen.
Ja, ich finde das spannend. Das stimmt, ja. Du hast noch gesagt, Resilienz ist, dich gut erholen zu können. Kannst du das kurz beschreiben?
Ja, also ich frage manchmal an so Stressmanagement-Workshops, die ich gebe.
Aber es gibt ja eigene Resilienz-Workshops, oder? Wo die Leute, okay, du musst das irgendwie aushalten oder wie mache ich das am besten?
Ja.
Das ist eigentlich das Gegenteil, was man normalerweise hört. Ja.
Ja. Ich frage dann immer, was bedeutet Resilienz? Mhm. Und dann, wenn sie gar nicht so genau wissen, dann sage ich, okay, es gibt zwei Optionen. Bedeutet es eher die Fähigkeit durchzuhalten oder ist es eher die Fähigkeit, sich zu erholen? Und bei vielen Leuten taucht halt eher auf, die Fähigkeit durchzuhalten, die Fähigkeit, dran zu bleiben, Biss und Durchhaltevermögen, was sie eigentlich meinen mit Resilienz.
Ja.
Und Resilienz ist aber, wie schnell und effizient oder effektiv du dich erholst von Setbacks, von Schwierigkeiten. Das heißt, wenn du deine Resilienz trainierst, dann trainierst du die Fähigkeit, nachdem etwas streng war, möglichst schnell wieder fit zu sein und nicht möglichst lange bei diesem Strengen dran zu bleiben.
Mm.
Und das ist interessant zu sehen, was unser Konzept ist, oder?
Ja, ja.
Von diesem Begriff.
Ja, ja.
Und auch vielleicht zu merken, was die Widerstände dann sind in so einem Moment, wenn ich sage, nein, es geht nicht darum, wie, dass du möglichst lange durchhalten kannst, sondern es geht darum, wie, dass du dich möglichst gut erholen kannst. Und dann in einem Business-Kontext, der halt Output- und wachstumsorientiert ist, oder? Und wir sprechen von Winning-Teams und whatever. Dann sagen die Leute halt erstmal, ja, jetzt kommt sie wieder mit irgendwie ihrem Erholung- und Entschleunigungsgedöns.
Ja. Ja.
Aber der Punkt ist doch, je schneller du dich erholst, desto eher bist du dann auch wieder, deine Performance ist dann langfristig besser, als wenn du dranbleibst und dich halt eben ausbrennst im Endeffekt.
Kannst du dir das eigentlich im Sport ein bisschen so vorstellen, oder? Ich meine, ein Profisportler bringt mir nichts, wenn die irgendwie 15 Spiele lang super spielen und nachher der Rest der Saison dann verletzt sind oder so.
Richtig, richtig. Das ist sogar eine super Analogie, weil die besten Sportler auch die sind, die am besten sind in Recovery.
Hm.
Oder? Also, oder auch die Logik, die du kennst vom Muskelaufbau, wo es ja auch das Problem gibt des Übertrainings. Wenn du deine Muskeln zu viel trainierst und ihnen keine Erholungszeit gibst, dass du eben schwächer wirst, anstatt stärker.
Mhm.
Und es ist genau das Gleiche mit der Psyche oder dem Gehirn, wenn du so willst, dass wenn du es überbelastest und weiter belastest und keine Möglichkeit zur Erholung gibst, dass du schwächer wirst, anstatt stärker.
Was heißt denn Erholung? Ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, hast du irgendwie geschrieben, Recovery and Rest are not the same. Ich mich das richtig erinnere. Also Rest ist in dem Sinn auf dem Sofa sitzen und Recovery ist das irgendwie aktive Recovery. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein!
Das hätten die Businessleute gerne.
Nein, stopp!
Gut.
Ja, ich kann mich noch erinnern, im Zusammenhang mit Recovery gibt es diesen Aspekt vom Wort auch, oder to recover something.
Ja.
Also
zurückholen.
Ja, genau. Ja. Und im Zusammenhang auch mit krank sein und dann Recovery, mhm, oder? Also wieder gesund werden, ist es auch ein Zurückholen deiner selbst.
Ja.
Reconnection, oder? Ja, wieder in Verbindung treten mit dir selbst und deine irgendwie die verlorenen Anteile von dir recovern. Und ich denke aber schon auch, dass es Unterschiede gibt, ob jetzt Rest wirklich erholend ist, oder also ob du eben auf dem Sofa sitzt und in dein Handy starrst 2 Stunden, das erholt dich nicht, beispielsweise.
Also nach deiner Ding ist das nicht Recovery. Also ist jetzt nicht, ich bin gestresst und nachher sitze ich auf dem Sofa und bin auf TikTok. Das zählt bei dir jetzt an deiner Definition nicht als Erholung oder als Recovery.
Nein, im Gegenteil, das ist zusätzlicher Stress.
Ja.
Du hast deinen Körper erholt, dahingehend, dass du ihn nicht irgendwie einem also Körper, im Sinne von, weil du halt auf einem Sofa liegst, aber gleichzeitig hast du deinen Körper auch nicht erholt, weil halt dein Gehirn und deine Psyche ist nicht etwas anderes als dein Körper. Das heißt, wenn du dann das System spammst mit irgendwie diesen Inputs, diesen schnellen Inputs, dann ist es wieder nicht Erholung.
Ja, ich finde einfach diese semantische Unterschiede wichtig, weil dieser Podcast heißt ja Road to Calm und wir haben einfach auch gemerkt, dass viele Leute sind gestresst, eine stressige Welt ist eine Welt, die sehr, sehr laut ist und man weiß zum Teil gar nicht genau, was heißt überhaupt in diese Ruhe, in diese Calmness zu kommen. Was bedeutet das überhaupt? Weil oft, oder chillen, am Abend chillen heißt ja schlussendlich eben genau das, oder was sich viele darunter vorstellen, ich mache nichts. Ich bin einfach auf dem Sofa und habe das Handy in der Hand, oder? Darum wollte ich das nochmal klären, oder? Was ist eigentlich das, also was ist für dich das Gegenteil von auf dem Sofa sitzen, also jetzt in Sachen Ruhe, auf dem Sofa sitzen mit dem Handy? Was wäre eine gute Alternative?
Es kann durchaus beispielsweise sein, auf dem Sofa sitzen. Man kann experimentieren mit dem Versuch, dabei nichts zu tun. Mhm. Nichts im Sinne von nichts, das dein Gehirn irgendwie unterhaltet, oder? Zu sitzen und zu spüren, was ist, zu benennen, was gerade ist, was spürst du gerade in deinem Körper, wie fühlt sich das Sofa unter dir an, was siehst du? So mal als erste irgendwie Übung, um einfach ins Hier und Jetzt zu kommen. Und gleichzeitig kann das total sein, etwas mit den Händen auch tun, also eben beispielsweise Gartenarbeit kann Recovery sein, obwohl es ja vielleicht körperlich auch einen anstrengenden Aspekt hat. Leute, die stricken, häkeln, eben schreiben vielleicht, das ist halt ein bisschen die Frage.
Also eigentlich auch Hobbys oder soziale Sachen sind eigentlich auch Recovery auf eine Art.
Ja, auch dort kommt es halt wieder darauf an, oder in deinem Inventar ist die soziale Interaktion eine, die dir Energie gibt, neutral oder nimmt.
Ja.
Wie ist die Balance zwischen der Zeit, die du hast mit dir selbst und deiner eigenen Stimme in deinem Kopf? Ich habe kürzlich eine Mutter, die bei mir war, gefragt, wann war das letzte Mal, dass du etwas für dich getan hast, nur für dich? Und dann hat sie gesagt, an Weihnachten war ich Geschenke kaufen mit einer guten Freundin, habe ich gesagt.
Das war für sie.
Das meine ich nicht. Ich meine etwas nur für dich. Keine Geschenke für andere mit einer guten Freundin, oder? Sondern nur du alleine. Oder du. Wann hast du das letzte Mal die Stimme in deinem Kopf gehört, weil es genügend ruhig war, um sie zu hören? Und dann hat sie mich angeschaut, totally puzzled, oder? Und war so, kann ich mich nicht erinnern. Weiß ich einfach nicht. Und das ist eine realistische Antwort. Sie hat ein Kind und nicht irgendwie 5, oder? Und daher diese Art von Rest oder Recovery, oder? Also diese Art von Ruhe, die dir erlaubt, diese Stimme wieder zu hören oder dieses Gefühl zu kriegen. Das ist, was auch immer du dann dabei tust. Es kann schon auch sein, ein Roman lesen auf dem Sofa, oder? Der dich halt nicht super anstrengt. aber vielleicht nicht wieder das nächste Self-Help-Book oder das nächste Buch zu Journaling. Ja. Und wie ist kreativ schreiben, dir etwas nützen kann. Nein, weil, verstehst du, was
ja,
ich meine?
Ja, ich verstehe genau, was du meinst, ja. Eigentlich, es, auch Dinge, die nicht an einen, an eine Leistung oder an eine, ein Resultat geknüpft sind.
Ja. Ja, genau. Und das ist in sich schon total schwierig. Singen, aber ich kann nicht singen. Ja, dann zeichne, aber ich kann nicht zeichnen. Es ist immer das Gleiche, oder? Es ist nicht gut genug, der Output, den ich generiere. Ja. Aber es geht darum, Fokus auf den Prozess. Und es geht auch wieder darum, Fokus darauf, was dir Lust bereitet. Ja. Was gibt, oder? Und wir müssen diese Dinge wirklich recovern in unserem Leben, weil wir müssen wie uns daran erinnern, als Kind, wie war das? Was hast du gerne gemacht? Was hat dir Spaß gemacht? Was hast du gemacht, wenn du alleine warst und niemand mit dir gespielt hat? Worin hast du dich verloren? Und wir erinnern uns, wir müssen uns zurückerinnern irgendwie. Wir müssen wieder Dinge finden, die, wie du sagst, nicht output-orientiert, nicht performance-orientiert, nicht für den Applaus, nicht für die anderen, nicht, weil es gut aussieht auf Instagram. Kein Video davon machen, wie du ein Eisbad genommen hast im Zürichsee, weil du einfach es nur für dich tust. Das scheint mir... Wenn du dort etwas findest, von dem du sagst, dass wenn ich das mache, dann komme ich ein bisschen wieder in Kontakt mit diesem Gefühl von, ah, das steht mir zur Verfügung und es tut mir gut. Und ich brauche niemanden dazu und es muss nicht gut genug sein, es muss all diesen Ansprüchen nicht genügen. Nur etwas, finde nur etwas. Und dann ab und zu mach das.
Wir kommen langsam zum Schluss vom Podcast. Immer am Schluss vom Podcast, ich formuliere das jetzt das erste Mal etwas um, weil es ist mir gerade ein Gedanke gekommen, kommen wir gerade live. Podcast heißt Road to Calm und wenn man am Wandern ist und wenn man auf dem Weg irgendwo hin ist, hat man keinen Rucksack auf. Und ich finde es einfach noch ein schönes Bild, dass jeder Gast darf etwas an diesem Rucksack beitragen, ein Tool, dass die Leute ja, mitnehmen können, wenn sie das möchten, auf ihre Reise zur Ruhe. Was würdest du gerne dazu beitragen?
Es bieten sich jetzt natürlich die offensichtlichen Dinge an.
Ja, du darfst nehmen, was du möchtest.
Ich weiß nicht, ob ein Tool oder jetzt nochmal ein zusätzliches Tool nebst den Tools, die wir bereits besprochen haben, weil es scheint mir schon wieder eine lange Liste von Tools zu sein. Aber vielleicht so als Message oder Sinnbild, wenn mir etwas extrem am Herzen liegt, dann ist es dieses, vielleicht nimm etwas aus dem Rucksack raus. Mhm. Anstatt dich nochmal zusätzlich mit einer zusätzlichen Strategie zu beladen, was du noch tun kannst. Ja, irgendwie so, dass die Konzentration auf das Einfachste, die Konzentration auf das, was wir immer sagen, dürfen wir nicht, oder den Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Und daher, weniger ist mehr. Das ist etwas, das mir total am Herzen liegt. Oder vielleicht würde ich daher aus dem Rucksack einfach etwas rausnehmen, anstatt super, etwas Neues reinzutun.
Super. Ja, ich meine, das ist ja auch eine wichtige Disziplin. Man muss ja auch immer wieder mal in den Rucksack schauen, braucht man überhaupt noch alles, richtig, was da drin ist. Weil oft nimmt man vielleicht Dinge mit, die man gar nicht, das hört sich gut an, aber dann schlussendlich, wenn man eigentlich das einzelne Mal probiert, ist so, ah ja, nein, das lasse ich jetzt hier für den Nächsten, der da vorbeikommt.
Ja, dann hast du einen Rucksack voller super guter Tools und er ist super heavy.
Ja, genau. Das fühlt sich so schwer an.
Das ist überhaupt nicht
das
die Idee.
Das genau, nicht, genau. Finde ich super. Also, meine lieben Leute, nehmt etwas aus eurem Rucksack raus und fühlt euch ein bisschen leichter. Super. Vielen, vielen Dank, Laura. Wo können Leute mehr von dir erfahren, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
Ich bin einerseits auf Instagram, Laura Sabina Coaching. Ich habe eine Webseite, die ist lauraeigenmann.ch oder .com. Und für die Leute, die in Zürich sind, bin ich im Soul Space Yoga Studio im Seefeld. Einmal im Monat haben wir die Journaling for Self-Healing Klassen. Immer Mitte Monat, Mittwochabend, die allerletzte Klasse vor dem zu Bett gehen. Genau, dort würde man mich auch face-to-face antreffen.
Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit und all deine Weisheiten, Laura. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich. Danke vielmals.
Ciao.
Ciao.